Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, wir haben ja nun auch sehr intensive Tage hinter uns gebracht und wir haben vor allen Dingen an dem Freitag darüber nachgedacht, was Gemeinde sein kann. Was ist das eigentlich? Und da möchte ich gerne nochmal anknüpfen an dem, was wir da bedacht haben. Was ist das eigentlich, was uns im Neuen Testament als Licht der Welt vorgestellt wird und für manchen in unserer Kultur als Schlusslicht der Gesellschaft bezeichnet wird? Wir erinnern uns, Alfred Loisy hat einmal gesagt, Jesus verkündigte das Reich Gottes und gekommen ist die Kirche. Es kann also durchaus einen Unterschied geben zwischen Jesus und der Gemeinde. Im Alten und im Neuen Testament gibt es Aussagen, die diesen Unterschied auch deutlich machen. Andererseits stellen wir fest, als Saulus, also Paulus, dann die Christen noch verfolgt hatte, bevor er sich bekehrt hatte und Christ geworden ist, dass er dieses Damaskus-Ereignis hatte. Und da war eine Blitzerscheinung, er ist vom Pferd gefallen und dann kam eine Stimme und fragte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und hier identifiziert sich sozusagen Jesus mit der Gemeinde. Wie sieht Gemeinde eigentlich aus, die nicht gerade eine Ansammlung ist von religiös interessierten Menschen oder eine Institution? Wie sieht eine Gemeinde aus, die nicht aus Steinen gebaut ist oder von einem Gebäude her definiert wird? In der alten Kirche hieß es noch, wo der Bischof ist, also der Papst, da ist die Kirche und somit auch Gott. Aber auch das scheint nicht angemessen zu sein, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass die Kirche dort ist, wo zwei oder drei sich im Namen Jesu versammeln. Dort ist seine Gegenwart, wo sich zwei oder drei im Namen Jesu versammeln. Dort ist er präsent, dort ereignet sich sozusagen Kirche. Ich lese seinen Text vor aus der Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es muss die Menschen bewegt haben, das Evangelium von Jesus Christus. Denn wir lesen, als sie das hörten, die Predigt von Petrus, die dem vorausgeht, es ging ihnen durchs Herz. Es kommt etwas in Bewegung. Da haben die Leute nicht einfach nur etwas gehört. Die haben zugehört, die haben hingehört, mit dem Herzen gehört. Und sie werden bewegt. Sie sind bewegt. Sie setzen sich in Bewegung. Und gemeinsam bewegen sie etwas. Sie werden Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi. Und sie sind bewegt worden, um Gemeinde, um Kirche Jesu Christi zu sein. Diesen Text aus der Apostelgeschichte finden wir sozusagen am Anfang dieser Geschichte der Apostel, der Bewegung, die Jesus angefangen hat. Die Geschichte, es beschreibt die Geschichte des in die Welt hineinwirkenden Jesus Christus. Und da steht zwar Apostelgeschichte drüber, aber eigentlich ist es die Geschichte des Heiligen Geistes. Des Geistes, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, der Menschen berührt und bewegt und in Bewegung setzt. Als Gott Pfingsten seinen Heiligen Geist über die Menschen in Jerusalem ausgoss, da fanden sie zu einer herzlichen Gemeinschaft zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele, könnte man sagen. Und in diesem Text, den wir eben gelesen und gehört haben, können wir Merkmale entdecken, die gleichsam für eine Gemeinde, die nicht aus Stein gebaut ist, von Bedeutung sind. Wir lesen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Punkte, die ich jetzt gerne entfalten möchte. Das heißt ja nicht, je nach Lust und Laune taten sie dieses oder jenes, kamen hin und wieder zusammen und im Übrigen wurde jeder nach seiner Fasson selig. Nein, es hieß und heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Mir ist zunächst aufgefallen, hier steht, sie blieben beständig. Das griechische Wort könnte auch übersetzt werden mit ausharren oder festhalten oder dranbleiben. Ja, positiv aufgenommen könnte das doch sagen, wenn uns etwas begeistert, dann können wir warten, dann können wir geduldig bleiben, dann können wir dranbleiben, wir können investieren. Das machen wir ja auch sonst im Leben. Also wenn wir vielleicht Karten für ein gutes Konzert uns ergattern wollen, ja, oder ein Champions-League-Spiel sehen wollen, was tun da nicht Menschen für, um weiß ich wohin zu fahren, auch wenn Frankfurt jetzt leider nicht dabei ist. Oder wenn es ein Schnäppchen bei Aldi gibt. Ausharren, festhalten, dranbleiben sind irgendwie auch Begriffe gegen den Trend. Wenn es nicht so läuft, dann ist es bei manchen eben so, dass sie dann eher sagen, okay, das ist nicht mein Ding, sie ziehen sich zurück, sie lassen los, sie lassen es sein mit der Sache. Wir bringen keine Geduld auf. Das ist nicht so ganz einfach in den Herausforderungen des Alltags, in Beziehungsproblemen oder auch im Gemeindeleben. Und weil wir in unserem Leben Leid erleben, schlechte Erfahrungen machen oder auch scheitern, ist Christsein immer auch gefährdetes Sein. Vielleicht ist das etwas, was wir hier aus diesem Text lernen können, nämlich dranbleiben, dabei bleiben, warten, Geduld lernen, die Hoffnung nicht aufgeben. Denn Jesus hat seine Gegenwart verheißen, auch wenn wir sie nicht immer so ganz unmittelbar wahrnehmen. Aber an was dranbleiben? Warum geduldig sein? Und damit kommen wir zum ersten Merkmal einer bewegten Gemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Der Gemeindegründung in der Apostelgeschichte ist da etwas vorausgegangen. Wir lesen davon, dass Jesus das Kommen und die Gegenwart des Geistes verheißt. Wir lesen von Pfingsten, dem Sprach- und Hörwunder. Die Botschaft Jesu Christi erlebt geradezu eine internationale Ausweitung. Wir lesen, dass Petrus zu predigen beginnt. Und Petrus erzählt in dieser Predigt, in dieser Ansprache, in dieser Rede von seinen Erfahrungen mit Jesus und erklärt das Leben und das Sterben und die Auferstehung Jesu vom Alten Testament her. Er malt es den Menschen vor Augen. Das, so können wir sagen, ist die Lehre der Apostel. Jesus, der verheißene Messias, und die Verheißungen im Alten Testament sind in ihm erfüllt. Er ist der Retter der Welt. Er ist der Retter eines jeden Menschen. Wer Jesus ist, wie sein Leben war, was er getan hat, was seine Hoffnung und Perspektive für uns und unser Leben ist, das ist Thema Nummer eins in der Gemeinde. Jesus first. Das gilt es immer wieder zu bedenken unter uns und gemeinsam auch durchzubuchstabieren, was es heißt, Jesus first. Jesus ist die Nummer eins. Und es ist gut, wenn wir dann in die Bibel schauen, und das ist ja ein Privileg, was die erste Gemeinde so nicht hatte. Sie hatte die Schriften, das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, wir können von Jesus lesen und hören. Und wir entdecken Jesus und die Werte und die Maßstäbe, die Jesus gelebt hat, die er in seinen Worten und in seinen Taten vermittelt hat. Und das ist bedeutsam für uns. Und die sind lebenswert. Sie geben uns, mir, Orientierung in meinem Leben und für unser Miteinander. Und das sehen wir, wenn wir die neutestamentlichen Jesus-Begegnungen mal uns genauer anschauen. Dann lernen wir etwas über die Maßstäbe und die Werte Jesu. Und wir lernen auch etwas über uns und unser Leben und unseren Glauben. Denken wir nur an die Bergpredigt oder an die Seligpreisung. Und es ist so. Und das, was Petrus hier getan hat, das gilt auch für uns. Nämlich von Jesus her und auf Jesus hin sollen und dürfen wir die Bibel lesen und verstehen lernen. Jesus first. Ein zweites Merkmal der Gemeinde Jesu Christi ist, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Natürlich muss man fragen, ob diese Form überhaupt noch zeitgemäß ist. Also, wir hatten ja so diese kleine Episode, wenn Leute zusammenkommen, das ist nicht immer ohne Probleme. Es läuft nicht immer rund. Ich hatte ein Beispiel erzählt von einem Onkel von mir, der Gemeindeleiter war und die in einer Gemeinde gebaut haben. Und der Architekt, ein Nichtchrist, hat dann einen Bibelvers zum Schluss gesagt, Apostelgeschichte 19, Vers 32, bevor Sie jetzt die Entscheidung treffen, schauen Sie sich diesen Bibelvers mal an. Und hat die Gemeinde diesen Bibelvers gelesen und da steht, die einen schrien dies, die anderen jenes. Die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Ja, manchmal ist das so, wenn Gemeinschaft praktiziert wird. Ja, so rund läuft das gar nicht. Und irgendwie hat man doch oft viel zu viel mit sich selbst zu tun. Und ist es nicht auch okay, mal abzuschalten und seine Ruhe zu haben? Muss ich jetzt noch Gemeinschaft haben? Vielleicht auch noch mit Menschen, die man nicht kennt oder vielleicht gar nicht so sympathisch findet. Was ist damit gemeint? Wenn wir die Verse weiterlesen, dann finden wir folgende Bemerkung. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die Menschen der Gemeinde der ersten Generation haben ihr Leben und ihren Glauben verbindlich miteinander geteilt. Nicht, dass alle gleich sein sollten oder alle in einer gleichen intensiven Nähe miteinander gelebt hätten. Aber der Glaube an Gott und das Leben in einer christlichen Gemeinschaft beschränkte sich nicht auf die gemeinsame Erkenntnis der Wahrheit, sondern nahm auch geistliche und tatkräftige Verantwortung füreinander wahr. Glaube, so könnten wir sagen, ereignet sich in Wort und Tat. Und schon vom Alten Testament her war es den frommen Juden klar, aller Besitz, aller Eigentum ist eine Leihgabe Gottes. Im Neuen Testament wird das ebenso betont. Darum fiel es den ersten Christen nicht schwer, ihr anvertrautes Gut zu teilen. Und ich denke, es ist gut, darüber nachzudenken, welche Bedeutung diese Grundeinstellung, diese Grundhaltung für uns heute haben könnte. Natürlich leben wir in Europa immer noch privilegiert. Wir haben ein soziales Netz, wir haben einen relativ gesicherten materiellen Lebensrahmen. Aber es gibt genug Not und Nöte, auf die zu achten wir eingeladen sind. Das Leben wird ja nicht nur teurer, sondern auch für manche Menschen unbezahlbar. Und da gibt es Ideen. Man kann natürlich Kleiderbörsen machen und Basare und Gemeindemittagstische. Das könnte eine Hilfe sein. Oder Finanz- und Schuldenberatung. Wird immer wichtiger. Es könnte aber auch sein, dass es andere Gaben sind, die zu einer Aufgabe werden. Vielleicht ist es deine Kreativität, dein Durchblick, deine berufliche Kompetenz, deine Leidenschaft, die du mit anderen teilen kannst und damit Menschen in ihrer Sorge somit die spürbare Fürsorge Jesu erfahren. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ein drittes Merkmal einer bewegten Gemeinde. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Brotbrechen steht für das christliche Abendmahl oder Herrenmahl. Jesus hat am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern Passa gefeiert, richtig gefeiert. Und er hat es gefeiert und sie daran erinnert, dass er Brot und Kelch ihnen sozusagen mitgibt zu seinem Gedächtnis. Das haben sie in diesem Augenblick nicht verstanden, nicht wirklich. Aber später. Wir können Jesus nicht mehr leiblich sehen, aber in den Abendmahlsworten hat er uns in Brot und Kelch ein sichtbares Zeichen gesetzt. Jesus Sterben gilt mir. So wahr ich jetzt dieses Brot schmecke. Die Vergebung der Sünden gilt mir. So wahr ich jetzt den Wein trinke. Durch Jesu Leiden haben wir das Heil. Und durch seinen Tod das Leben. Das Herrenmahl stellt sichtbar, zeichenhaft und geradezu schmackhaft Jesus vor Augen. Und wenn wir das immer wieder tun sollen, dann geht es nicht um eine Programmwiederholung, sondern das Herrenmahl verweist uns immer wieder auf den zentralen Grund unseres Lebens und Glaubens, unserer Gemeinschaft und unserer Hoffnung hin. Es ist zugleich eine leiblich-körperliche Erfahrung der Gegenwart Jesu. Wir sollen sehen mit den Augen, wir sollen spüren, wir fassen an, wir schmecken, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte diesen Gedanken noch ausweiten. Im Jesus-Center in Hamburg, im sogenannten Schanzenviertel, haben meine Frau und ich in einem christlichen Stadtteilcafé neben der Roten Flora in St. Pauli gearbeitet. Dort gab es ein Motto in diesem Café: Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Also nicht nur gute Worte sind wichtig, sondern auch eine gute Atmosphäre zu erleben und Erfahrungen zu machen, die Menschen Geschmack auf Jesus bieten. Und das gehört auch zu einer Gemeinde, Jesus ganzheitlich zu erleben, Jesus zu hören, ihn zu sehen, ihn zu spüren, ihn zu fühlen, ihn vielleicht auch zu schmecken. Und wenn es ein Grillabend ist, Peter Gunkel, ha? Das ist ein drittes Merkmal. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Und das vierte Merkmal, sie blieben beständig im Gebet. Wir leben in einer Zeit, in der viele Worte gemacht werden. Worte können und sollen Menschen oder Situationen beeinflussen. Worte können befreien. Worte können bedrücken. Denken wir nur an eine Situation im Gericht, wo man freigesprochen wird. Worte können aber auch sein wie Schall und Rauch. Oder etwas bewirken. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr das Stichwort Gebet hört. Es gibt Menschen, die denken, Gebet heißt viele Worte machen, fromme Worte machen. Aber ist das so? Andere denken, Gebet sei eine Art meditatives Selbstgespräch. Ich besinne mich. Oder andere wiederum denken, Gebet sei ein religiös formulierter Appell an Gott. Und während man betet, dann auch ein Appell an andere, den neben mir. Wenn wir in das Neue Testament schauen, besonders in die Apostelgeschichte, dann ist Gebet weitaus mehr. Es ist aktive Kommunikation. Es ist Dialog mit Gott, Gespräch. Das ist eine Erfahrung, die wir in der ersten Christenheit in besonderer Weise beobachten können. Der Geist spricht zu seinen Jüngern, er zeigt sich und agiert vielfältig im Alltag. Er reagiert auf Fragen und Herausforderungen ganz unmittelbar und manchmal auch gar nicht. Wie soll man da reagieren? Was soll man da tun? Weiter im Gespräch bleiben. Es gibt viele Formen des Gebets und viele Weisen, mit Gott zu reden. Das lesen wir im Alten und im Neuen Testament. Klar, die Jünger haben auch Worte gemacht. Aber Gebet ist ja nicht nur eben ein Sprach, sondern auch ein Hörgeschehen, durch das Menschen persönlich und gemeinsam das mit Gott besprechen können, was sie bewegt. Beständig im Gebet zu sein, heißt, sich mitzuteilen, aber auch hinzuhören. Auch manchmal aufzuhorchen und dann Jesus gehorchen zu lernen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Gebet ist ein Kommunikationsprozess. Denn hören ist noch nicht verstehen. Verstehen ist noch nicht begreifen. Begreifen ist noch nicht getan. Und getan ist noch nicht wieder getan. Gemeinde Jesu Christi lebt von der Vielfalt des Betens. Es gibt die Möglichkeit, Gott zu bitten, persönlich, meine Dinge, die mich betreffen, oder aber in Fürbitte vor Gott einzutreten für andere Menschen oder Situationen. Wie gut tut es, dass ich weiß, dass heute eine Diakonisse für mich und für uns heute betet. Da fühle ich mich doch ganz anders getragen in meinem Leben. Oder wir haben die Möglichkeit, unserem Gott die Not, die wir erleben, zu klagen. Über 50% der Psalmen sind Klagepsalmen. Und das Interessante ist bei diesen Klagepsalmen, dass wenn ein Mensch beginnt, Gott zu klagen, sogar anzuklagen, dass während des Gebetes plötzlich dieser Mensch und sich sein Gebet verändert hin zum Lob Gottes. Und wenn jemand unsere Klage aushält, dann doch Gott. Deshalb ist es auch gut, wenn man in der Gemeinde eine Klagemauer hat. Wir können Gott danken für alles Gute im Leben. Es ist nicht selbstverständlich. Ich bin über 20 Jahre in Afrika unterwegs gewesen und ich weiß, wie privilegiert wir sind hier. Dass wir hier so einen Raum haben, dass es warm ist, dass wir geschützt sind, dass wir eine medizinische Versorgung haben. Wenn wir uns plötzlich krank fühlen, fahren wir ins Krankenhaus. Es gibt Ärzte, die untersuchen das und die wissen auch noch viel zu unterscheiden, was man tun oder lassen muss in der Situation. Wir leben privilegiert und das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Dafür können wir Gott Danke sagen. Für alles Gute, für seine Freundlichkeit, dass vieles auch gelingt im Leben, was gar nicht so selbstverständlich ist, für seine Barmherzigkeit. Und dafür können wir ihn anbeten, weil er Gott ist und weil er das tut für uns. Gebet bewegt, belebt und bewirkt etwas in unserem Leben und im Leben anderer. Sie blieben beständig im Gebet. Diese vier Punkte machen Gemeinde aus. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, sie haben immer danach gefragt, so, Jesus, Jesus first. Das zweite ist eine Gemeinschaft, die von Fürsorge und Verantwortung gelebt hat. Im Brotbrechen haben sie sich erinnert, was Jesus getan hat. Jeder für sich selbst. Was hat Jesus für mich getan? Und im Gebet, mit Gott im Gespräch sein. Das sind die Kennzeichen einer von Jesus Christus bewegten Gemeinde. Diese vier Kennzeichen können Orientierung für unser gemeinsames Leben und für unseren Glauben sein. Wie sich das zeigt, wie konkret das ist, in welcher Weise wir das Leben umsetzen, darüber können wir sprechen. Das ist auch Zeichen unserer Kirche, dass wir im Dialog miteinander sind. Was das für uns bedeutet, Lehre der Apostel, Jesus first, Gemeinschaft zu haben, auf das zu schauen und Jesus zu schmecken und im Dialog mit Gott zu bleiben. Jesus hat seine Gegenwart verheißen und wir sind eingeladen, Jesus unter uns zu entdecken und das leben zu lernen, was Jesus uns deutlich macht. Darum dürfen wir aus dem Zusammenhang dieses Textes und dieser Impulse heraus wissen, Gemeinde Jesu entsteht aus dem Hören mit dem Herzen. Und Gemeinde bleibt eine Bewegung von Jüngerinnen und Jüngern Jesu, die aus dem Hören handeln lernen und so in Bewegung bleiben. Amen.